Sie hören Radio Ech, die Sendung der russisch- und ukrainischsprachigen Projektion von Radio Dreieckland. Sie hören uns auf Deutsch jeden ersten und zweiten Donnerstag von 19 Uhr bis 19.30 Uhr und auf Russisch können Sie uns jeden dritten und vierten Samstag von 13 bis 14 Uhr hören. Guten Abend, liebe Radiohörerinnen und Radiohörer. Im Studio sind wieder mal Dimitri und
Sebastian.
Hallo Sebastian. Du bist wieder zurück aus der Ukraine, zurück in Freiburg. Willkommen zurück.
Dankeschön. Welcome back.
Und Sie haben ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, schon gehört, letztes Mal, es ging, der Sebastian macht eine Reise, hat eine Reise in die Ukraine unternommen. Im Rahmen des Projektes des Vereins Solar,
Balkon Solar e.V.
in Freiburg. Genau, und das war eine ziemlich interessante Unternehmung. Es ging nämlich darum, wenn ich es richtig erfasst habe, und ich finde es gut, wenn man mich korrigiert, ging es darum, dass ihr Solarpanels und Stromspeicher in die Ukraine geliefert habt an einige humanitäre Organisationen in der Westukraine und dann geschaut habt, wie das so funktioniert, wie da die Lage vor Ort ist und ob man das im größeren Stil dann vielleicht nochmal angehen kann oder ob es da irgendwelche Probleme gibt oder nicht. Und dementsprechend wäre vielleicht heute einmal schön von dir zu hören, wie es so gewesen ist, quasi so ein Bericht und dann quasi nur so eine Bilanz.
Genau. Letztlich. Also ich bin von Freiburg aus losgefahren, 30 Stunden lang erstmal nach Leipzig, dann nach Frankfurt-Oder, von Frankfurt-Oder nach Posen, von Posen mit dem Nachtzug nach Schemmischel, das ist die Stadt direkt an der ukrainischen Grenze, und von dort nochmal mit dem ukrainischen Zug nach Ternopil. Das ist, man fährt dann an Lviv, also Lemberg vorbei, nochmal ein Stückchen weiter die Bahnstrecke entlang, und da war ich dann 30 Stunden später. Und da waren wir zunächst mal beim Roten Kreuz, denn wir haben über das Einlädle, das in Freiburg regelmäßig Ukraine-Hilfslieferungen macht und dort auch ein großes Netz an Menschen und Institutionen hat, die humanitäre Hilfe empfangen und wo die auch, sagen wir mal, gut aufgehoben ist, also gebraucht wird. Da haben wir eine Palette Solarpanels und Stromspeicher, also marktgängige Stromspeicher, EcoFlow und noch zwei andere von zwei anderen Marken geschickt. Und dann war ich beim Roten Kreuz in deren Lagerhalle und da haben wir aufgeteilt. Die Hälfte bekam das Rote Kreuz in Ternopil. Die andere Hälfte ging über die NGO Institute of Local Initiatives an Schulen im Raum Czernowitz. Und die haben wir aufgeteilt, haben so ein bisschen mit den Leuten vom Roten Kreuz gesprochen, haben versucht, so ein bisschen denen zu erklären, was wir da machen. Die hatten ein paar Fragen. Dann haben wir die eingeladen, haben uns noch das Haus vom Roten Kreuz angeguckt, wo die aufs Dach kommen sollen, das sie gerade kaufen. Sind dann weitergefahren über eine, muss ich sagen muss, sehr gute Straße. Ich war ja schon mal in der Ukraine, schon vor über 15 Jahren, und da hatte ich die ukrainischen Straßen als doch etwas Schlagloch behaftet in Erinnerung, aber diese Straße war wirklich so im Ausbauzustand der B31 allerdings mit weniger Verkehr, sodass man da auch relativ zügig dann vorangekommen ist, die 150 Kilometer. Dann sind wir in so ein paar kleinere Dörfer gefahren, haben dort das an die Schulen verteilt. Da hat man dann gemerkt, die Straßen sind schlechter und haben sehr viel mehr Schlaglöcher. Da konnte man dann nicht mehr so schnell fahren und wackelte sehr viel.
Das ist eigentlich ähnlich wie bei uns hier, dass halt eben zwischen den Ortschaften die Straßen im anderen Zustand sind als teilweise in den Ortschaften selbst. Ne?
Naja, also man muss schon sagen, das waren schon deutlich mehr Schlaglöcher.
Ja.
Und was auch gefehlt hat, was ja in Deutschland zum Teil inzwischen Standard ist, ist der Fahrradweg, der die Straße begleitet. Das ist so eine ukrainische Sache, dass man nur auf dem Land Menschen auf dem Fahrrad sieht und in Städten überhaupt nicht. Da haben wir also die Sachen verteilt, haben so ein bisschen erklärt, wie es funktioniert, wie man das aufbaut, was so eine Ausrichtung wäre. Und dann war ich noch eben in Czernowitz. Das ist, Czernowitz ist die ehemalige Gebietshauptstadt der vorderösterreichischen Bukowina. sieht auch.
War das wirklich Vorderösterreich?
Nein, oder Vorderösterreich. War wir waren ungarisch. In Vorderösterreich und das ist die Bukowina, aber die war auch. Das war
der ungarische Teil
des Vorderreichs, oder? Also ich glaube, es war auch Teil und eigenes Kronland oder so. Aber jetzt Vorderösterreich ist Freiburg gewesen und die Bukowina ist eine eigene sozusagen. Okay. Auf jeden Fall waren wir dort. Es ist eine sehr, sehr schöne Stadt mit vielen alten Gebäuden, auch mit einer alten Universität, die das Gebäude ist inzwischen saniert, hat UNESCO-Weltkulturerbe, sehr belebt alles da. Was mich sehr gewundert hat, im Straßenbild zu sehen, ist, dass man fast mehr Elektroautos als in Deutschland sieht. Gerade Nissan Leaf und aber auch Tesla scheinen relativ populär zu sein. ID3 haben die Leute viel gehabt. Und was man auch, sagen wir mal, mitbekommt, ist die Tatsache, dass so ziemlich jedes Geschäft, jede Einrichtung vorm Haus einen Generator stehen hat. Und den gibt es in sehr unterschiedlichen Größen. Die gibt es in sehr groß. Mhm. Also in Lemberg hat man sehr große Generatoren vorm Haus stehen. Da hat man mehr Geld offensichtlich. Ja. In kleineren Städten und Dörfern hat man dann kleinere Generatoren vor dem eigenen Geschäft stehen. Oder vielleicht sogar gar keine, wenn man sehr wenig Geld hat.
Ja, genau.
Und das war dann immer so, dass man dann auch gemerkt hat, wenn jetzt Stromabschaltung ist, dann wird sozusagen die Geräuschkulisse in der Stadt eine andere, weil dann werden die ganzen Generatoren eingeschaltet. Die hatten teilweise auch schon außen Steckdosen oder Flachkabel, mit denen dann der Strom ins Geschäft hineinging, damit, sagen wir mal, das Arbeiten des Geschäfts, das, was weiß ich, was man hat, Apotheke, Licht. Bekleidungsgeschäft, also so muss man sich das vorstellen, Boutique, dass, sagen wir mal, die Kasse weiter funktioniert, weiter beleuchtet ist und das, was man halt in einem Geschäft auch hat. Ja, das ist sozusagen vielleicht auch die, sagen wir mal, die energietechnisch größte Auswirkung. Ja, so klingt das dann. Ich habe das mal mitgebracht.
Autsch, das ist ziemlich laut.
Ja gut, wenn man dann weiter weg ist, ist es nicht. Ich habe da jetzt extra nochmal das Handy hingehalten, damit man so ein bisschen auch weiß, was man dann, wie eben die Straßengeräuschkulisse sich auch verändert.
Ja, gut, das ist wirklich so ein richtiger Sound des Alltags im Krieg, ne? Und zwar, man muss wirklich sagen, die Westukraine ist eigentlich der ruhigere Teil. Das ist eigentlich der Teil, wo wenig passiert, wo wenig vom Himmel runterregnet, wo eigentlich nicht gekämpft wird, wo also Einheiten von der Front quasi ins Hinterland geschickt werden, um sich zu erholen, wo Soldaten, auch Verletzte, hingeschickt werden, um halt in Ruhe behandelt zu werden und so weiter.
Genau, also
und, wenn man... man merkt schon, das ist trotzdem ein Land im Krieg.
Ja und nein. Also man könnte sich, sagen wir mal, vorstellen, wenn man jetzt so durch die Westukraine fährt, in der Stadt rumläuft, klar, man sieht ab und zu mal einen Soldaten, das sieht man aber ja auch in Deutschland auch, wenn man am Bahnhof ist oder so und man sieht ab und zu mal Werbung für die Armee, aber auch in Deutschland macht ja die Bundeswehr immer mal wieder Werbekampagnen und die sind dann manchmal sehr dominant und dann sind sie auch wieder ein paar Monate, sieht man gar nichts mehr. Wenn man dann so ein bisschen näher hinguckt, dann sieht man vielleicht schon, dass man das nicht so ignorieren kann und es nicht so auf diesem Niveau ist, weil zum Beispiel die Soldaten, die man sieht, zum Teil hatte ich den Eindruck, in dem einen Bahnhof, in dem ich gewartet habe, waren das auch Soldaten, die zumindest, wenn sie liefen, so ein bisschen humpelten, also die so ein bisschen krank waren. Ich wurde dann auch mal im Wartesaal kontrolliert, da kamen dann also zwei andere Soldaten, die haben dann mal den Wartesaal, so die Männer, angeguckt und kontrolliert und dann musste man sehen, überwiegend sitzen hier eigentlich Frauen, es sind nur ein paar Männer da und die müssten dann auch haben nicht nur einen Personalausweis gezeigt, sondern auch mehrere ausgedruckte Dokumente, die irgendwie wohl erlauben, dass sie jetzt da rumfahren oder was sie tun. Und es war auch jetzt beim Thema Transport der Solarpanels irgendwie ein Thema, weil es war gar nicht so leicht, jemanden zu finden, der einen Sprinter hatte, in dem man die verladen kann und rumfahren, weil wir ja Grenzen zwischen zwei Oblast überschreiten und man da offensichtlich auch zum Teil kontrolliert wird und dann auch nachweisen muss, dass man eben von der Mobilisierung ausgenommen ist als Mann.
Ja, beziehungsweise, also es ist also als Erklärung letztlich wahrscheinlich für die Zuhörenden, die jetzt keinen so tiefen Einblick haben, was so ein Alltag im Krieg eigentlich ausmacht mit so einer Gesellschaft. Sobald eine Mobilmachung erklärt wurde, ne, unterliegen letztlich alle Männer mehr oder weniger eventuell potenziell der Mobilmachung, und letztlich ist es dann so, je länger so ein Krieg dauert, desto mehr Menschen versuchen sich vor dem Kriegsdienst zu drücken, auch wenn sie eigentlich für die Verteidigungsanstrengungen sind. Es ist einfach vor allem so ein Abnutzungskrieg, wie es in der Ukraine jetzt gerade ist. Da sind die Chancen, jedenfalls wird es so wahrgenommen, sind die Chancen, eben verletzt zu werden oder zu sterben, ziemlich hoch. Und dann schaut sich jeder so, vielleicht tut es ja doch die andere, können es genau. Ja, die anderen machen also statt
ich,
mir.
Ich will das auch dann, gar nicht warten, genau, nee, werdend irgendwie ich glaub, sagen, ist, sondern nur, was ich...
Genau, genau. Ich glaube einfach, das ist wichtig so für die Zuhörenden, sonst hat, entsteht da so ein falscher Eindruck, weil wir kennen das hier eigentlich gar nicht. Ne? Also für uns ist das eigentlich alles ziemlich fremd.
Genau.
Und wir haben ganz andere Einstellungen dazu. Was und man, das was, ist halt der Punkt, ist halt wirklich... mittlerweile ist in der Ukraine so ein Stand, Zustand erreicht, wo immer wieder geschaut werden muss, ja gut, hat sich jemand hier gerade vor der Mobilmachung oder vor der Einberufung gedrückt, oder ist es tatsächlich alles in Ordnung? Und dann werden immer wieder auch Sachen überprüft, beziehungsweise, was noch viel schlimmer oder viel noch tiefer geht, diese Überprüfungen an den Grenzen der Oblast, der Regionen, fanden schon gleich von Beginn gleich zu Beginn statt, einfach mal damit überprüft wird, dass es keine, nicht Deserteure, sondern irgendwelche Spione oder sonstiges ist.
Infiltration.
Also Infiltration, genau. Also das ist wirklich etwas, was sofort, sobald ein Krieg stattfindet, wird sofort an allen möglichen Grenzübergängen sofort kontrolliert.
Genau.
Also und deswegen, ja eben, das war eben wichtig, wenn du schon kontrolliert wirst, müssen deine ganzen Dokumente schon bei dir beisammen sein und die müssen alle stimmen und so weiter. Nicht alle haben sich drum gekümmert. Deswegen ist es immer so eine Sache, man muss jemanden finden, der sich auch drum gekümmert hat, der also oft mit dem Auto zwischen den verschiedenen Regionen fährt.
Genau.
Das kann tatsächlich ein Problem werden.
Also das war, kam auch immer wieder in der Diskussion auf. Man, als ich zum Beispiel in Ternopil war, war auch so, man sah eigentlich in der Stadt jetzt nichts wirklich groß vom Krieg. Ja? Also da waren auch keine kaputten Gebäude und so weiter. Aber die Übersetzerin, die fürs Rote Kreuz aushilft und die uns geholfen hat beim Übersetzen, die meinte, ja, vor 2 Tagen gab es wohl doch einen Angriff auf Ternopil. Mhm. Da gab es einen größeren Raketenangriff. Also Russland bündelt seine Raketenangriffe immer mal so. Alle Monat gibt es dann einen größeren. Mhm. Dann hat man wieder Raketen zusammen und Drohnen. Und dann schießt man wieder ganz viele auf die Ukraine, weil man auch nur so die Luftabwehr in Richtung der westlichen Ukraine auch überwinden kann. Weil wenn man mit 1 oder 2 Raketen kommt, werden die abgeschossen.
Ja.
Und da hat eben offensichtlich auch eine Drohne ein Wohnhaus getroffen.
Ja, stimmt.
Und das ist auch so, dass man sagen kann, das ist relativ zufällig, was denn diese Sachen eigentlich treffen. Die werden in der Regel gezielt mehr oder weniger auf entweder militärische Objekte oder Umspannwerke. Aber die sind nicht so genau, dass sie tatsächlich dann auch in der Nähe von dem niedergehen, sondern es kann auch sein, dass sie ein 5-stöckiges Wohnhaus treffen in einem Gebiet, wo sonst nur 9-stöckige Wohnhäuser sind. Und dabei ist dann auch eine ihrer Nachbarinnen, ich sage das jetzt ganz kalt, gestorben. Und dann sind natürlich ein Teil der Leute auch verletzt worden. Und das Gebäude war auch nicht mehr erstmal nicht mehr bewohnbar. Und da hatte ich schon den Eindruck, obwohl man das nicht so zugeben und zeigen will, dass sie das schon auch sehr verständlicherweise ja auch mitgenommen hat. Und das war jetzt tatsächlich so in diesem Ternopil, war es so, die Soldaten, die man sah, schienen irgendwie schienen so ein bisschen aus dem Ausland zu kommen. Die hatten zum Teil so Kolumbia oder Peru-Patches an und sahen auch dementsprechend, ich sag es mal, vom Äußerlichen aus. Ich hatte zum Teil auch den Eindruck, in anderen Bahnhöfen oder so, dass die Soldaten, die da sitzen, dass die alle und die man auch so sah, dass die alle relativ alt waren, so sicherlich 40, 50 eher und nicht 20, so wie man sich das vielleicht in Deutschland eher vorstellt. Und das wurde mir dann auch so in Gesprächen berichtet, dass zum Beispiel auch der eine Partner, mit dem wir jetzt uns überlegen, weitere Projekte zu machen, sagt, das ist etwas schwierig, genug Personal zu bekommen, weil einfach auch viele gute Leute bei der Armee sind. Und die man jetzt vielleicht bekommt, sind nicht unbedingt so die aus vielen Gründen so die fähigsten. Nichtsdestotrotz hatte ich auch den Eindruck, man hat da eine sehr aktive Zivilgesellschaft, die da auch so Projekte macht und sich kümmert. Und sonst aber auch sehr, sehr viel normales Leben stattfindet. Also mhm. die Schulen sind offen, die Busse und Trolleybusse fahren. Es sind
Trolleybusse,
ja. Ja, es sind irgendwie, da sind Leute in den Zügen, die jetzt auch nicht so, also wo man jetzt nicht den Eindruck hat, die sind jetzt auf dem Weg zu irgendwas Krassem, sondern die machen jetzt halt Shoppen in Lemberg oder so. Und man fährt jetzt halt vom Shoppen zurück und man hat seine Taschen dabei. Man kann ins Restaurant gehen und da gut essen und da sind auch Leute und man sieht auch, dass in den Geschäften sind auch Leute und kaufen ein und das sind auch, sagen wir mal, jetzt in Geschäften, wo man nicht nur Grundnahrungsmittel bekommt, sondern interessanterweise scheint es in jeder großen ukrainischen Stadt inzwischen einen Roschen Schokoladenladen zu geben.
Ja, ja, genau.
Und auch die sind gut beleuchtet und voll und die Menschen kaufen da Schokolade. Was jetzt ja nichts ist, was, wo ich jetzt sagen muss, ist absolut das Grundbedürfnis.
Ja,
Und so weiter. Also diese Dinge finden alle statt. Auch die Uni hat geöffnet und es findet Unterricht statt an der Universität. So dass man auch sagen muss, auch hier ist quasi ein relativ normales Leben in Anführungszeichen schon da. Und auch die Leute berichten einem dann, naja, wenn jetzt eben Luftalarm ausgelöst ist, dann guckt man erstmal, was steht denn da? Und dann macht man so eine persönliche Risikoeinschätzung, ob es jetzt wert ist, in einen Schutzraum zu gehen oder ob man lieber mit der Arbeit weitermacht. Was aber tatsächlich im Alltag sehr einschränkt, sind diese Stromabschaltungen, weil man dann eben gucken muss, wann kann ich meine Wäsche waschen oder wann kann ich irgendwelche Dinge tun, organisiere ich mein Familienleben drumherum, wann gibt es warmes Essen, wann nicht.
Ja,
Das ist schon so eine Frage, ja.
Ja gut, also ich meine, klar, eben diese Normalität im Krieg, das erstaunt uns immer wieder, Leute, die aus dem Frieden quasi in den Krieg fahren. Das ist ja eigentlich in allen Kriegssituationen der Fall gewesen. Menschen können nicht lange im Ausnahmezustand leben, sie richten sich immer für alles mehr oder weniger ein. Es ist halt die ersten paar Wochen bis Monate war in der Ukraine tatsächlich Ausnahmezustand, da ging gar nichts. Ne? Also da war ein komplett anderes Leben und danach hat man wieder angefangen, Normalität quasi zur Normalität zurückzukehren. So habe ich es jedenfalls so von Leuten
Genau, also was mir auch erzählt wurde, ist zum Beispiel, oder was man auch gesehen hat, in Lviv läuft der Tourismus relativ normal. Also man kann es gibt da Leute, die verkaufen Souvenirs und die Läden haben offen und
das sind aber auch
innerukrainische Touristen da, weil das offensichtlich die Stadt ist, wo man hinfährt.
Der Witz ist halt, Lemberg ist tatsächlich, Lviv auf Ukrainisch, Lemberg auf Deutsch, ist tatsächlich eine Stadt, die schon vor 2022 zu so einer Touristenmetropole wurde, innerukrainisch, weil sie halt sehr, sehr viel noch von so einem alten österreichisch-ungarischen Flair hat. Und das hat man, also es ist eigentlich, sieht es aus wie so eine ganz normale mitteleuropäische Stadt, die Innenstadt. Ne?
Also, ja, also es könnte so, gesehen so Wien oder sowas.
Genau.
Also vielleicht noch nicht so durchsaniert ist, aber schon. Es wirkte schon sanierter zum Beispiel als Schemmischel in Polen.
Wahrscheinlich, genau. Eben, es ist halt eine Touristenmetropole teilweise.
Und lustigerweise war auch da eine Ausstellung von einem westlichen Künstler, die in irgendwelchen Containern auf einem Platz stattfand. Ja?
Mhm.
Also so eine westliche Kunstausstellung.
Ja,
und im Zug in der Ukraine lief, so wie in Deutschland auch, an diesen Infomonitoren der Hinweis auf eine moderne Kunstausstellung in Kiew, die man jetzt besuchen kann. So wie wir hier Tengeli-Museum angucken würden, lief das auch da.
Was ich da sagen wollte, ist halt, es ist etwas für mich immer wieder irritierend, das einfach zu sehen, gut, was gibt's eigentlich in Lviv zu sehen? Das ist halt wie halt jede normale hübsche jetzt mitteleuropäische Stadt.
Aber der Witz ist halt,
der Punkt ist halt, für uns aus Mitteleuropa kommende gibt es da eigentlich nichts zu sehen. Für die Ukraine ist es halt eben so ein bisschen Mitteleuropa mitten in der Ukraine, weil dort ist halt in anderen Regionen hast du diese ganze Architektur nicht.
Also ich war in Rivne und das sah einfach, das wirkte schon sehr postsowjetisch, so mit so Hochhäusern und diesem ganzen Flair eben, was man hat, irgend so einem Kulturhaus in der Mitte, auch jetzt nicht alles so super saniert, sondern schon so ein bisschen runtergekommener. Aber das ist halt, glaube ich, jetzt in Lemberg nicht der Fall.
Genau, deswegen einmal war schon lief schon vor dem großen Krieg halt dem lässt sich so ein innerukrainisches Touristenmagnet. Die Krim ist zum Beispiel schon weggefallen, ne? Das hat er auch verstärkt. Und außerdem hast du ja noch, eben durch den Krieg gibt es ja gar nicht mehr so viele Regionen, die du halt eben in Ukrainisch noch Urlaub machen, reisen kannst, um dich einfach mal ein bisschen auszuruhen.
Und ich vermute, du kannst auch nicht einfach ins Ausland reisen, weil als ich an der Grenze war, war es tatsächlich so, in dem Zug, in dem ich saß, um nach Schermischel zu kommen, waren sicherlich 80-90% Frauen.
Ja, genau, solche Sachen.
Und
genau,
die ukrainischen Männer hatten wieder Reisepass und viele ausgedruckte Zettel dabei und wurden sehr intensiv von den Grenzer und Grenzerinnen auch kontrolliert, die dann geguckt haben, ob sie raus dürfen oder nicht.
Eben, genau. Und dann hast du auch noch zusätzlich dazu, auch noch wie in jeder Krisensituation, wie in jedem Krisenland, diese ganzen Hilfsaktivisten, eigentlich so eine Hilfsinfrastruktur letztlich, ne, die natürlich sehr großen Personenverkehr generiert aus dem Ausland. Und das ist natürlich
so wie ich quasi auch.
Ganz genau. Also diese Infrastruktur, eben dieser ganze Tourismus in Lviv, das ist überhaupt nicht überraschend. Das wird man in jedem Kriegsland letztlich solche Hotspots
finden. Sollen wir noch ein bisschen kurz über Hilfsprojekte sprechen, wenn du es jetzt schon so ansprichst?
Genau, eben.
Also was wir gemacht haben, war jetzt ja kein besonders großes Projekt, sondern es ging uns auch darum, so ein bisschen rauszufinden, wie eigentlich die Bedingungen sind. Wir haben jetzt auch Kontakt zu einer ukrainischen Organisation, die sehr viel Solarprojekte macht, der Eco Club Rivne, mit denen wir jetzt nochmal versuchen, verschiedene technische und regulatorische Sachen auch mal klärend irgendwie aufzuschreiben, damit man das für weitere Projekte verwenden kann. Und wir waren jetzt auch nochmal im Kontakt mit dem Einlädle in Freiburg, um mal zu überlegen, was wir an weiteren Projekten machen können. Die vom Eco Club haben auch verschiedene Sachen vorgeschlagen, wo es eigentlich nur darum geht, dass sie im Grunde Finanzierung brauchen, um dann zum Beispiel auf einem Krankenhaus eine Solaranlage zu bauen, damit das Krankenhaus bei Stromausfall weiterarbeiten kann.
Ja.
Auch das Einlädle hat verschiedene Sachen vorgeschlagen. Und da muss man jetzt einfach gucken, dass wir das jetzt vielleicht relativ zügig beantragen, um dann auch da ins Arbeiten zu kommen. Weil ich finde es sehr schwierig, wenn man dann, also in so Hilfsprojekten, wenn dann Deutsche in einem Raum sitzen, sich überlegen, was könnte irgendwie wichtig sein und dann sich komische Dinge ausdenken und vielleicht auch nach dem Motto, was haben wir denn hier noch Altes, was man den Leuten in der Ukraine irgendwie schenken kann, vorgehen. Sondern, ich finde, man muss da auch gucken, was wollen die Leute eigentlich vor Ort haben und was brauchen sie da an Material, ja.
Ja, es ist ziemlich cool, wenn man einfach jetzt wie du vor Ort sein kann und mit Leuten wirklich reden kann und die können einem wirklich sagen, okay, das und das ist wirklich eine gute Option, das und das ist nicht so gut
und das ist genau, was wir brauchen. Und wen hat man auch als Partner, der es dann vor Ort umsetzen kann.
Genau, und das ist eigentlich perfekt, aber wir haben niemanden, der es umsetzen kann, aber das hier ist okay, wir können es umsetzen, machen wir das mal.
Oder wir brauchen nur Geld, um es
irgendwie zu machen. Ja, solche, genau. All diese Feinheiten. Großartig, das ist.
Also man kann uns gerne, ich sag nochmal so, man kann in den Balkon-Solarverein vielleicht auch nochmal weiter spenden. Wir gucken, dass wir diese Projekte auch weiter fortführen wollen. Da ist auch bei uns, glaube ich, großes Interesse da.
Genau. Spenden sind sehr willkommen, denn solche Projekte, eben Solaranlagen, wir haben es ja gehört, diese Generatoren, die sind eine Katastrophe, die klingen schlimm, die verpesten die Luft und so weiter. Und die kosten ja auch, ne? Die muss ständig eigentlich diese
nachkaufen. Also das Problem ist halt, man muss ständig Benzin nachkaufen. Ja, und wenn jetzt eine Institution wenig Geld hat, dann kann sie das ja nicht unbedingt finanzieren.
Genau, eben, also die Spenden, die man dann einsammelt, die müssen dann gleich auch für sowas wie Benzin ausgegeben werden. Nicht so toll. Und insofern finde ich diese Solaranlagen eigentlich auch für so etwas wie die Westukraine, wo eigentlich alles mehr oder weniger ruhig ist, wirklich sehr, sehr hilfreich und praktisch. Und
also das Spannende ist, es wurde uns berichtet vor dem Krieg, ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt, gab es einen Einspeisetarif in der Ukraine und der hat, wenn man das clever gemacht hat, hat sich die Solaranlage, die man gebaut hat, in 4 Jahren amortisiert. Das ist relativ schnell, weil in Deutschland würde man eher so zwischen 7 und 10 rechnen, wie kompliziert und aufwendig es ist. Was ich da viel gesehen habe, waren, dass sie die Solaranlagen quasi in den Garten vors Haus oder hinters Haus gestellt haben. Mhm. Sprich, man hat eine Unterkonstruktion aus Metall und dann macht man halt die Solarpanels drauf und geht nicht aufs Dach, was vielleicht A, sowieso technisch ein bisschen aufwendiger ist und B, man auch den Eindruck hatte, dass man einfach in der Ukraine wahrscheinlich immer eine Dachsanierung vorschalten muss. Viele Dächer wirkten auf jeden Fall so.
Ja,
und,
kann sein.
Da waren auch der EcoClub und so relativ dabei. Und selbst das wäre wahrscheinlich schon ein Projekt, was helfen würde, wenn jetzt einfach jemand hinkommt und sagt, ich mache einen Solarpark in der Ukraine auf, weil
ja.
nicht nur die Transformatoren wurden zerstört, sondern auch ganz viel von der konventionellen Erzeugungskapazität, die es da gibt. Das heißt, und man wird jetzt ja nicht hingehen und sagen, ich baue nochmal ein neues Kohlekraftwerk oder so, sondern man baut dann vielleicht gleich das geschickt auf.
Genau. Nee, deswegen kann ich mich eigentlich nur anschließen. Tatsächlich, die Spenden an den Balkonsolarverein Freiburg sind gut aufgehoben. Man kann ja auch schön dazu schreiben, Verwaltungszweck Spende Ukraine, dann weiß man ganz genau, das wird auch wirklich für so ein Projekt für die nächste Runde auch verwendet. Und wo wir schon beim Thema sind, das Radio Dreieckland, wo Sie uns gerade hören und mit wessen Technik wir gerade das Ganze produzieren, kann auch sehr gut über ihre von ihren Spenden gut profitieren. Wir haben tatsächlich zusätzliche finanzielle Bedürfnisse bekommen jetzt in diesem Jahr. Wir haben neue Räumlichkeiten für unsere Redakteurinnen und Redakteure bekommen. Und die sollen natürlich auch barrierefrei ausgebaut sein. Die sind schon zum großen Teil barrierefrei ausgebaut. Und das kostet halt einfach Geld. Das kostet einfach zusätzliches Geld. Und gleichzeitig, wegen der wirtschaftlichen Situation, sind uns einige Einnahmen mittlerweile weggebrochen. Sprich, ihre Spenden, auch in der Weihnachtszeit, am besten eigentlich monatlich, sind super gern willkommen. Sowohl beim Radio Dreieckland als auch beim Balkonsolar e.V.
Ja, und in dem Sinne vielen Dank und auf Wiederhören.
Ja, auf Wiederhören.
Більше не шумить моя палатка на піках рожевих.